HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Alle 33 Sekunden stirbt in Deutschland ein Mensch.
Wenn man davon ausgeht, dass an jedem Verstorbenen 6 bis 8 Trauernde, ja im wahrsten Sinne des Wortes, dranhängen.
Er hat einen Abgang gemacht. Er hat die Botschen gestrickt. Er hat ein Bein gerissen.
Kann man davon ausgehen, dass 10% der Bevölkerung jährlich erneut in Trauer ist.
Ich erlebe es auch, dass viele zu Hause sich so eine kleine Gedenkecke machen.
Er hat sie den von Untergeschaut. Er hat sie sozusagen ins Holzpyjama gehabt.
Ich selber gehe auch nicht gern auf den Friedhof. Ich behalte meine Großeltern lieber so in Gedanken.
Also es hat sich ganz klar verschoben, die Werte, was den Graberhalt angeht.
Trauer, was ist das? Es gibt viele, die sagen, Trauer ist die Lösung und nicht das Problem.
So ist arme Sö zum Petrus aufgeflogen.
Jetzt könnte man ja jetzt in ein Bauhaus gehen und dementsprechend Holzbretter kaufen und selber zu sein. Bräuchte ja gar nicht diesen Bausatz hier nehmen. Und mich darin verbrennen lassen.
Ein sinnvolles Leben ohne die Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit ist fast nicht denkbar.
An diesem Wochenende ist Totensonntag. Eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie wir dem Ende begegnen wollen, dem wir bekanntlich alle nicht entrinnen können. Meistens verhalten wir uns ein bisschen wie Snoopy. Als Charlie zu ihm sagt, eines Tages werden wir alle sterben, antwortet Snoopy, ja, aber an allen anderen Tagen leben wir. Und an diesen anderen Tagen verdrängen wir den letzten Tag. Der Tod ist eine zu abstrakte Größe, als dass wir ihn als ständigen Begleiter akzeptieren könnten. Allerdings sind wir mittendrin in einem Veränderungsprozess. Die alten Rituale rund um den Tod werden weniger gelebt in einer zunehmend säkularisierten und individualisierten Gesellschaft. Stattdessen pressen wir die eigene Asche zum Diamantring, wählen unsere letzte Ruhestätte im Friedwald aus und planen sorgfältig unser Begräbnis. Künstler und Musiker machen den eigenen Tod zum Teil ihres Lebenswerks. Und wir dürfen unserem Ende sogar mit Humor begegnen. Alles scheint möglich. Gibt es wirklich keine Grenzen mehr? Wir wollten jedenfalls zum bevorstehenden Totensonntag eine ernsthafte, aber unterhaltsame Sendung machen und haben mal ganz vorsichtig getitelt »Das Letzte« vom Umgang mit dem Tod. Um das Thema Tod aus der Tabuzone zu holen, gibt es inzwischen einige Angebote. Es geht zum Glück nicht so weit, dass man sich das eigene Grab schaufeln soll, aber wer möchte, kann sich den eigenen Sarg zimmern. Beim Hantieren mit Hammer und Säge lässt sich gut nachdenken und gut reden. David Röhmhild hat für uns ein Sargbauseminar besucht in einem kleinen Ort bei Pferdenaller in Kirchlinteln.
Es ist eine bunt gemischte Gruppe, die in der Diele des Bauernhauses zum Akkuschrauber greift. Auf dem Fußboden liegt ein Bausatz samt Anleitung, der an die Produkte eines schwedischen Möbelhauses erinnert. Die 6 Teilnehmer schrauben lange Bretter aus hellem Kiefernholz zusammen. Der Flur gehört zu einem Bestattungsinstitut und aus den Brettern wird ein Sarg. In nur wenigen Handgriffen entsteht hier das letzte Möbelstück für den Menschen. Die Motive der Teilnehmer wie Annette Kammern so unterschiedlich wie die Möglichkeiten der Gestaltung.
Weil ich die Idee super gut finde und denke darüber nach, ob ich mir so einen Bausatz vielleicht anschaffe. Aber eher, dass meine Kinder den gestalten können. Bei meinem Ablehnen.
Klaus Bohnen sieht es pragmatischer. 500 Euro netto kostet dieser Sargbausatz beim Bestatter. Ein Modell aus Eiche schlägt schnell mit dem Vierfachen zu Buche. Geld, das der Handwerker lieber spart.
Ich könnte mir jetzt in ein Bauhaus gehen, dementsprechend Holzbretter kaufen und selber zu sein. Bräuchte gar nicht diesen Bausatz hier nehmen. Könnte mir für 100 Euro Holz kaufen, zusammenschrauben und mich darin verbrennen lassen als Beispiel. Finde ich ganz interessant. Ne? Auf die Idee wäre man wahrscheinlich gar nicht gekommen. Ne?
Berührungsängste mit dem Thema Tod hat Klaus Bohnen keine. Er will den Sarg sogar ausprobieren. Die schlichte Kiste ist inzwischen zusammengezimmert. Das Gefühl im Selbstbausarg?
Als wenn man in der Kiste liegt. Also kein besonderes, also nicht, dass ich sage, ich liege jetzt im Sarg. wenn er ausgestattet wäre, so mit Stoff oder so, dann könnte man sagen, okay, da war ein Problem, ne? Aber jetzt geht's.
Vom Rand aus beobachtet Silke Ahrens die Gruppe. Die Bestatterin hatte die Idee für das Sargbauseminar. Ihr geht es um einen offenen und humorvollen Umgang mit dem Tod. Sie will zeigen, wie alternativ getrauert werden kann, indem Angehörige gemeinsam einen Sarg gestalten.
Viele wohnen auseinander, weit auseinander. Und dann trifft man sich zur Bestattung. Und manchmal trifft man sich nur zu diesem Gang zur Kapelle, auf den Friedhof, zur Kaffeetafel vielleicht. Aber man könnte viel mehr nutzen zur Gemeinschaft, zur Erinnerung, zum persönlichen Ausdruck. Das ist so mein Anliegen. Ich bin gerne Pionierin.
Es dauert nur knapp 2 Stunden, bis der Sarg inklusive Deckel zusammengebaut ist. Wer will, kann ihn dann noch verzieren. Annette Kammern bemalt ihn mit bunten Blumen. Sie hat sich nach einer medizinischen Diagnose mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinandergesetzt. Ihr gefällt die Möglichkeit, den Sarg selbst zu gestalten.
Ich male selber ganz gerne und habe gerade so dabei im Tun vorhin überlegt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich, wenn ich mir so einen Bausatz kaufen würde, das auch selber bemale erstmal für mich.
Den Sarg schon zu Lebzeiten in die Wohnung zu stellen, diese Vorstellung sagt am Ende des Workshops Gabriele Köhler zu, die das Erdmöbel ebenfalls mit dem Pinsel verziert.
Wir haben gerade schon darüber diskutiert, dass man sowas hochkant als Regal hinstellen kann, innen schön tapezieren zum Beispiel, außen anstreichen, paar Bretter rein, Bücher rein. Oder ich habe da vorne schon mal ein Kissen draufgelegt. Ich könnte mir das auch als Sitzbank vorstellen. Früher hatte man so große Truhen immer zu Hause. Warum nicht?
Erlaubt sei, was gefällt, fasst Bestatterin Silke Ahrens am Ende des Abends zusammen. Das Wichtigste sei, mit den Angehörigen darüber zu sprechen, wie man sich die eigene Bestattung vorstellt.
Den eigenen Sarg als Möbelstück durchs Leben tragen, das ist sicher nicht jedermanns Sache, aber auch nachhaltig. Und dass die Ökologie beim Sterben bedacht werden muss, davon werden wir auch noch hören. Wie sich das anfühlt, im Sarg zu liegen, davon können uns die Toten nicht berichten. Wir Lebenden versuchen es aber bequem zu gestalten, üblicherweise mit Decke und Kissen. Das sieht dann so aus, als würde der Mensch nur schlafen. Er oder sie ist friedlich eingeschlafen, das liest man oft in Todesanzeigen. Das Aufbahren, das uns den letzten friedvollen Anblick ermöglicht, das ist eine besondere Kunst. Es gibt nur 4 Einbalsamierer in Hessen. Das sind Bestatter mit einer besonderen Ausbildung. Menschen, die den Toten so herrichten, dass die Angehörigen sich gut verabschieden können. Wenn zum Beispiel jemand nach einem Unfall tot entstellt ist, dann schafft ein Einbalsamierer es, dass dieser Tote würdevoll im Sarg liegen kann. Helmut Müller aus Dreieich ist einer von nur 4 Einbalsamierern, die es in Hessen gibt. Schönen guten Abend, Herr Müller.
Hallo, guten Abend, Frau Renk. Ich grüße Sie.
Wir sind nicht im alten Ägypten. Der Verwesungsprozess wird nicht aufgehalten, sondern nur hinausgezögert, wenn Sie Hand anlegen. In Deutschland wird das ja nur bei 1-2% der Sterbefälle in Anspruch genommen. In anderen Ländern ist das ganz anders. In England werden 65%, in Frankreich 40% der Verstorbenen einbalsamiert, also thanatopraktisch behandelt. Woran liegt das, dass das bei uns so selten gemacht wird?
Ja, es kam im Zuge des Zweiten Weltkrieges, dass in Deutschland Verstorbene in Kühlräume gebracht wurden und im benachbarten Ausland wie Frankreich oder auch über die See hinweg in England sind die Verstorbenen dementsprechend haltbar gemacht worden und so konnte man die Kühlung umgehen und es hatte sogar noch den Beieffekt, dass eine optische Verbesserung oder gleichbleibender Effekt stattfinden konnte und dass Angehörige Abschied nehmen konnten.
Wie lange ist eine Leiche, die Sie behandelt haben, dann schön?
Also es ist so, dass im Normalfall eine Verzögerung von 2-4 Wochen erzielt werden soll. Das hat den Zeitrahmen auch von eines Transportes beispielsweise ins Ausland, wobei das mittlerweile natürlich nicht mehr 4 Wochen dauert, aber so in etwa hängt mit der Konzentration ab und von der Konstitution des Verstorbenen auch.
Wie gehen Sie denn vor? Was machen Sie, damit die Leiche gut aussieht?
Also es ist so, dass im Dialyseverfahren wird ein formalinhaltiges Mittel in den Körper injiziert, das auch teilweise mit Farbstoffen versetzt ist, um dementsprechend die Leichenblässe etwas abzumildern und auch mit Lanolin behandelt ist, dass die Haut auch dementsprechend geschmeidig bleibt, weil sonst das Formalin zu einer Austrocknung der Haut führen würde und würde eine Art Verlederung darstellen. Das wäre vom Anfassen des Verstorbenen her, würde sich das nicht sehr natürlich anfühlen.
Ich habe gelesen, dass Sie sogar eine Massage anwenden. Wofür ist die gut?
Ja, es ist also so, dass es tritt nach dem Tod die sogenannte Totenstarre ein Und dementsprechend wird eine Massage angewendet, um die Totenstarre wegzumassieren. Es wird im Normalfall die Gelenke dementsprechend wieder geschmeidig und flexibel gemacht und das ermöglicht ein besseres Durchfluten des Arterien- und Venensystems mit der Einbalsamierungsflüssigkeit. Mhm. Das Arterien- und Venensystem wird dementsprechend genutzt, weil man jede Stelle des Körpers erreichen kann und hat so im gewissen Sinne einen kompletten Kreislauf erstellt, um mit der Einbalsamierungsflüssigkeit den Körper zu konservieren.
Aha. Das zu lernen, wie man das macht, das stelle ich mir jetzt relativ aufwendig vor. Sie müssen ja richtig gute medizinische Kenntnisse haben und anatomische natürlich.
Anatomische Kenntnisse sind Voraussetzung und dementsprechend ist das auch in Latein gelehrt worden, weil die anatomischen Begriffe natürlich weltweit in Latein gelehrt werden und so kann man das weltweit im gewissen Sinne dann auch umsetzen.
Wenn jetzt jemand sehr entstellt ist durch eine schwere Krankheit oder einen Unfall, bitten Sie die Angehörigen dann um ein Foto aus guten Zeiten oder wie gehen Sie dann daran, dass der Mensch nachher wirklich gut aussieht?
Also es ist so, wenn Kosmetik beispielsweise angewendet wird, ist das im Normalfall zum restaurativen Zweck erstmal. Das heißt, dass die Oberfläche wiederhergestellt wird. Dekorative Kosmetik würden wir uns im Normalfall immer von den Angehörigen persönlich aushändigen lassen, dass dementsprechend die Farbgebung beispielsweise eines Lippenstifts oder eines Nagellacks dementsprechend stimmig zur Person auch ist.
Das heißt tatsächlich, Sie sind so eine Art Wellnessstation, also was man als Lebender in Anspruch nimmt, wenn man zur Kosmetik zum Beispiel geht oder zum Friseur.
Können wir auch tun, wobei das immer nur selbstverständlich nach Wunsch der Angehörigen ist. Im Normalfall bietet der Bestatter oder auch der Thanatopraktiker bzw. Einbalsamierer bietet immer Möglichkeiten und dementsprechend obliegt es den Angehörigen natürlich, die Möglichkeit zu nutzen oder nicht. Also es kann niemand dazu gezwungen werden, es liegt immer im Ermessen des Angehörigen oder des Verstorbenen zu Lebzeiten.
Wie ist das denn für Sie, so Hand anzulegen an die Leichen?
Ja, also beim ersten Mal, da war ich 14, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, wir sind ein Familienunternehmen damals gewesen und mein Vater fragte mich, ob ich helfen kann und das habe ich natürlich getan, man wollte ja die Firma unterstützen und es war beim ersten Mal selbstverständlich ein eigenartiges Gefühl, weil ich auch nicht besonders darauf vorbereitet worden bin von meinem Vater.
Oh, der hat sie ins kalte Wasser geworfen.
Im gewissen Sinne ja. Und dahingehend sind wir da mittlerweile dazu übergegangen, immer wenn wir Leute ausbilden oder neu einstellen, dass dementsprechend natürlich eine deutlich bessere Vorbereitung stattfindet. Und was natürlich auch mittlerweile sehr gut ist, was zu meiner Anfangszeit noch gar nicht gegeben war, es ist mittlerweile möglich, dass man Bestatter als Lehrberuf zur Bestattungsfachkraft dementsprechend lernen kann und dort auch dementsprechend Fertigkeiten und Wissen erwerben kann, was zu meiner Zeit freiwillig erworben wurde und zusätzlich damit mit Prüfungen abgeschlossen werden konnte.
Mit 14 das erste Mal helfen, eine Leiche herzurichten, das hätte ja auch gründlich schiefgehen können. Bei Ihnen ist es dann so gekommen, dass Sie diesen Beruf auch gewählt haben. Was meinen Sie, was war da der Auslöser? Warum ist es bei Ihnen so gut gelaufen?
Ja, das ist natürlich schwierig nachzuvollziehen, so im Nachhinein. Was mir immer viel Bestätigung gegeben hat, wenn man mit Angehörigen gesprochen hat, wenn man mit Verstorbenen umgegangen ist, dass dementsprechend, wenn man jemand angekleidet, eingebettet hat, dass dementsprechend die Angehörigen zufrieden waren mit dem, was man getan hat und dementsprechend das Feedback kam und darüber hinaus natürlich auch die Bestätigung für einen selber gekommen ist und was natürlich dann immer, wenn man bestätigt wird in seiner Arbeit, unabhängig jetzt von meinem Beruf, dass das ein gutes Gefühl gibt.
Wie lange brauchen Sie für eine schöne Leiche?
Das hängt natürlich von den Umständen ab, des Todes. Ich sage jetzt mal, eine Einbalsamierung kann innerhalb einer Stunde bewältigt sein, kann aber auch deutlich länger dauern. Und dementsprechend Kosmetik, je nach Aufwendigkeit oder wenn eben Unfallopfer rekonstruiert werden, kann das deutlich variieren. Also den längsten Zeitraum, den ich jetzt unabhängig davon, dass Pausen zwischendrin auch mal sein müssen aufgrund der Länge, waren 12 Stunden durchgehend.
Puh, das war ein schwieriger Fall.
Ja, und dementsprechend muss man natürlich auch dann zwischendrin leider, weil ich mache das dann ungern, eine Pause machen, aber dass dementsprechend die Konzentrationsfähigkeit dementsprechend wieder hoch ist und auch dann das Ergebnis, was die Angehörigen natürlich sehen, natürlich vernünftig ist.
Höchste Anforderungen. Helmut Müller, einer von 4 Einbalsamierern in Hessen. Dankeschön für diese Einblicke. Bestattungsrecht ist Ländersache. Deshalb sind die Vorgaben durchaus unterschiedlich. In Hessen soll die Beisetzung eines Verstorbenen frühestens 48 Stunden und spätestens 96 Stunden nach dem Tod erfolgen. Eine Urne darf bis zur Bestattung 9 Wochen lang aufbewahrt werden. Ein Grab darf am Wohnort oder am Sterbeort erworben werden. Allerdings kann eine Kommune auch entscheiden, auch für Ortsfremde eine letzte Ruhestätte bereitzustellen. Das ist dann zum Beispiel für einen Friedwald wichtig. Die Asche eines Verstorbenen darf nur in Bremen auf dem eigenen Grundstück verstreut werden. Das ist sonst in Deutschland nirgends erlaubt. Wie wollen wir abtreten? Robert Gernhardt hat seine Gedanken dazu in ein Gedicht gepackt. Abschied.
Ich könnte mir vorstellen, mich so zu empfehlen. Die Zeit, ich will sie euch nicht länger stehlen. Den Raum, ich will ihn euch nicht länger rauben. Den Stuss, ich will ihn euch nicht länger glauben. Das Ohr, ich will es euch nicht länger leihen. Das Aug, ich will es euch nicht länger weihen. Das Hirn, ich will es euch nicht länger mieten. Die Stirn, ich will sie euch nicht länger bieten. Das Herz, ich will es euch nicht länger borgen. Den Rest, den müsst ihr schon selbst entsorgen.
Robert Gernhardt, das Letzte vom Umgang mit dem Tod. In Kunst und Musik spielt die menschliche Endlichkeit oft eine große Rolle. Da entstehen Werke mit einer besonderen Tiefe. Leider gehen manche Künstler nicht besonders pfleglich mit ihrem Leben um und gehen eher würdelos und viel zu früh, wie Amy Winehouse, die an einer Alkoholvergiftung alleine zu Hause gestorben ist. Bei Prince war es eine Überdosis Schmerzmittel. Andere gehen bewusst mit ihrem nahenden Tod um und machen es zum Teil ihres künstlerischen Schaffens, quasi zum Höhepunkt ihres Lebenswerks. Henning Eichler mit ergreifenden Beispielen.
A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
Was für ein Abgang. Strahlend, würdevoll und traurig. So klingt Leonard Cohens letztes Album. You Want It Darker hat er es genannt. Im Titelstück singt er You Want It Darker, I Kill The Flame. Du möchtest es dunkler haben, ich lösche die Flamme. Drei Wochen nach der Veröffentlichung ist Cohen tot. Er hatte Krebs und wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleiben würde. Durch das ganze Album schwingt die Vorahnung. Cohen ist damit bewundernswert offen und mutig umgegangen. Ein düsteres und gleichermaßen kraftvolles Album der letzten Worte. Die Songs sind zusammen mit seinem Sohn Adam entstanden. Er hat die Aufnahmen geleitet und ist bis heute tief bewegt von der Lebenslust seines Vaters.
We had established him in a medical chair in his living room.
Wir haben ihm einen Rollstuhl in seinem Wohnzimmer eingerichtet. Das Aufnahmegerät stand auf dem Esstisch. Er war voller Freude und legte die Hände um uns und sagte, die Gnade der Gelegenheit. Und das alles in der Gewissheit, dass er bald sterben würde.
Hank Williams hatte es schon früh begriffen. Du kannst dich noch so abstrampeln, lebend kommst du hier niemals raus. Der amphetaminsüchtige Sänger hat seinen frühen Tod geahnt, aber er konnte nicht damit umgehen. Seine Songs heißen Six More Miles to the Graveyard oder eben You'll Never Get Out of This World Alive. Mit 29 stirbt er unterwegs zum nächsten Auftritt in einer kalten Januarnacht auf dem Rücksitz seines Cadillac. Ein anderer Country-Sänger hat das besser hinbekommen, Johnny Cash. Seine letzten Alben, die American Recordings, sind ein trotziges Aufbäumen im Angesicht seiner tödlichen Nervenkrankheit. Mit brüchiger Stimme zeigt er sich nah und verletzlich.
Well, meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down.
Bis zum Schluss bleibt auch David Bowie kreativ. An seinem 69. Geburtstag erscheint das Album Black Star. Zwei Tage danach stirbt er an den Folgen seiner Krebserkrankung. Mit dem Song Lazarus verabschiedet Bowie sich rätselhaft und bildstark. Im Videoclip inszeniert er seinen Tod und die Auferweckung. Im Leinenhemd liegt er im Krankenbett und singt: Sieh nach oben, ich bin im Himmel. Ich habe Narben, die unsichtbar sind. Ich habe Drama, das mir keiner nehmen kann. Jetzt kennt mich jeder.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Bowie ist gegangen, wie er kam. Wandelbar und geheimnisvoll. Leonard Cohen winkt uns übrigens drei Jahre nach seinem Tod nochmal von Ferne zu. Heute erscheinen unveröffentlichte Songs aus dem Nachlass. Der Titel: Thanks for the Dance.
Thanks for the dance. It was hell, it was swell, it was fun. Thanks for all the dances. One, two, three, one, two, three, one.
Thanks for the dance. Der Tod und die Musik. Wenn man sich umhört, wo Menschen sterben möchten, dann rangiert das Krankenhaus ganz hinten auf der Wunschliste. Zu Hause oder wenn das nicht möglich ist, dann wenigstens in einem Hospiz. Das ist für die meisten die Idealvorstellung. Menschen das Sterben in Würde zu ermöglichen, das ist der Ansatz der Palliativmedizin. Und zur Würde gehört auch der Humor. Von der Deutschen Palliativstiftung gibt es in jedem Jahr einen Kalender, immer zu einem Thema, das kann Liebe sein oder eben auch Würde. In diesem Jahr hat das Thema auf den allerersten Blick wenig mit dem Sterben zu tun. Für 2020 hat der Kalender das Motto: Wer zuletzt lacht. Elke Hohmann ist Leiterin der Deutschen Palliativstiftung. Schönen guten Abend, Frau Hohmann.
Guten Abend, Frau Renk.
Was sind das denn für Bilder, die in diesem Kalender zu sehen ist unter dem Motto Wer zuletzt lacht?
Nun, das ist ganz unterschiedlich. Die Momente sind meistens von Angehörigen oder aber von Pflegenden eingefangen worden. Und es sind Momente, in denen ganz klar zu erkennen ist, wie viel Lebensfreude und wie viel Leichtigkeit doch auch noch am Lebensende da sein kann.
Da ist zum Beispiel eine Frau in einem Karussell, eine alte Frau, die sitzt da und strahlt einen solchen Genuss aus auf diesem Pferdchen oder was es ist auf dem Karussell, so ein Kinderkarussell ist das. Welches ist Ihr Lieblingsbild?
Mein Lieblingsbild ist der November vom nächsten Jahr. Man sieht eine sehr betagte Dame, die auch ein ganz faltiges Gesicht hat. Man kann sehen, dass sie gar keine Zähne mehr im Mund hat. Und ihr Kopf ist bedeckt mit so einer Art Häkeldeckchen. Und aus ihren Augen ist so viel Lebensfreude und Strahlkraft. Und vielleicht auch ein bisschen Schalk zu sehen. Das finde ich doch sehr inspirierend.
Spaß haben bis zuletzt, auch wenn man schon eigentlich wenig Spaß hat, weil man schon sehr krank ist oder wie diese Dame, die Sie beschreiben, nur noch im Bett liegt. Wie erleben Sie das in den Einrichtungen? Wie versuchen die Bewohner, Humor in ihre letzten Tage zu bringen?
Ich denke, das geschieht so ganz automatisch im Alltag, im Beieinandersein, im Umgang miteinander, in ganz normalen Situationen. Und da kommt es eben auch immer wieder zu humorvollen Ereignissen, so wie wir das auch in unserem Alltag kennen. Denn ich glaube, wir haben so ein bisschen die Übung ja verloren, wie das denn am Lebensende sein kann, weil wir das ja auch in unserem Umfeld in den letzten Jahren gar nicht mehr erleben konnten oder erleben wollten. Und die Menschen denken oft, so diese letzte Lebenszeit, die ist ganz düster und depressiv und über allem liegt so ein schwarzer Schleier. Aber das muss ja nicht sein. Und das Ansinnen der Palliativmedizin ist es ja auch, den Fokus ganz klar auf das Leben zu richten, auf die Lebendigkeit in dieser letzten Zeit und einen ganz normalen, in Anführungsstrichen, Alltag zu führen. Und da ergeben sich manchmal eben auch sehr viele lustige Situationen. Und unser Anliegen ist es eigentlich auch, die Menschen zu ermutigen, dass das so sein darf, dass das dahin gehören darf, dass man eben auch in der letzten Lebensphase Freude und Spaß haben kann. Und der Humor macht ja bekanntlich alles viel leichter.
Absolut. Man kann mit Humor vieles leichter ertragen. Haben Sie das Gefühl, dass das manchmal tatsächlich so im Raum schwebt, so wenn man dann doch eine fröhliche Situation hat, dass manche Angehörige vielleicht denken, das ist hier fehl am Platz?
Ja, absolut. Wir spüren da ganz oft so eine Unbeholfenheit einfach, ja, und eine Befangenheit. Und das ist genau das, was wir gerne den Angehörigen auch nehmen wollen, sie zu ermutigen, dass diese Gefühle neben der Trauer, neben dem Schmerz und neben der Belastung einfach auch sein dürfen. Und ich habe es auch selbst schon erlebt, dass sogar unmittelbar nach dem Versterben eines geliebten Menschen und bei der Totenfürsorge dann, wenn der oder die Verstorbene eben gewaschen oder angekleidet wurde, dass da manchmal auch witzige Situationen entstanden sind und alle erstmal laut gelacht haben und dann sich alle angucken, oh Gott, darf das denn jetzt?
Dabei hat das Lachen ja was Befreiendes.
Ne? Genau, es darf. Und es ist auch für mich dann immer eine schöne Erfahrung, das einfach zu sehen, wie befreiend das sein kann, gerade in dieser Situation.
Für wen ist es denn leichter? Für die Menschen, die dem Tod ins Auge blicken oder für die Angehörigen?
Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, es kann für beide Seiten sehr leicht sein, sehr befreiend sein. Es kann aber auch schwer sein. Und ich möchte sagen, wir können ja niemanden jetzt Fröhlichkeit und Leichtigkeit und Humor verordnen und sagen, so jetzt gebt euch mal ein bisschen Mühe und jetzt wird hier alles ganz easy und flockig. Wenn jemand per se eher ein introvertierter, zurückhaltender Mensch war, wird er bestimmt nicht mehr am Lebensende zum Scherzkeks mutieren. Aber es darf eben sein, ja, es darf sein. Und ich denke so, ja, die Ermutigung dazu, dem Raum zu geben, überhaupt allen Gefühlen Raum zu geben, die am Lebensende dann kommen und für beide Seiten auch, das ist das, was wichtig ist. Und wenn es eben lustig ist, darf es lustig sein. Und wenn allen zum Heulen ist, dann kann es auch sehr befreiend sein, gemeinsam zu weinen.
Wie das aussieht, wenn man bis zuletzt lacht, das kann man im Palliativkalender 2020 angucken unter dem Motto Wer zuletzt lacht. Elke Hohmann, Leiterin der Deutschen Palliativstiftung. Dankeschön. Humor kann befreiend wirken, haben wir gerade gehört, und das weiß auch der Tod, mit dem ich gleich sprechen werde. Der Tod leistet dem Leben gute Dienste. Ohne ihn wäre unser Dasein ein komplett anderes und wir hätten ein arges Gedränge auf Erden. Der Tod, das wusste schon Wilhelm Busch, ist unentbehrlich und manche Menschen sind es zumindest zu Lebzeiten auch.
Wirklich, er war unentbehrlich. Überall, wo was geschah, zu dem Wohle der Gemeinde, er war tätig, er war da. Schützenfest, Casinobälle, Pferderennen, Preisgericht, Liedertafel, Spritzenprobe. Ohne ihn, da ging es nicht. Ohne ihn war nichts zu machen. Keine Stunde hat er frei. Gestern, als sie ihn begruben, war er richtig auch dabei.
Seit 1992 gibt es in Hessen das Museum für Sepulkralkultur. Das Sepulcrum, das war die römische Grabstätte, das Grabmal, die Gruft, auch der Ort, an dem ein Leichnam verbrannt wurde. Ein ganzes Haus also nur für die Auseinandersetzung mit dem Sterben, dem Tod und dem Gedenken. In Kassel wird der Tod und unser Umgang damit auch wissenschaftlich erforscht. Immer wieder werden dort Sonderausstellungen gezeigt, aktuell zum großen Komplex der Trauer. Lamento, Trauer und Tränen, noch zu sehen bis zum 15. März. Jens Wellhöhner hat die Klagen gehört.
So klingt ein Klageweib, ein uraltes Wort, ein uralter Beruf. In Finnland gibt es ihn noch, im Volksstamm der Karelia. In Ostfinnland werden nämlich Frauen speziell dazu ausgebildet.
Die Karelia ist ein alter Volksstamm wie die Samen, ein Urvolk. Und dort lernt man noch die Klagetechnik, die wird dann noch kulturell vermittelt.
Und das erfährt der Besucher des Kasseler Museums für Sepulkralkultur durch ein Video mit einer professionellen Klagefrau. Museumsleiter Dirk Pörschmann hat die Ausstellung zum Thema Lamento mitentworfen.
Lamentieren hat ja heute eine ganz negative Konnotation.
Lamento heißt nichts anderes als ich klage, ich beklage mich. Und wir beklagen uns ja alle über das Wetter, über den Verkehr, über die kleinen Zipperlein, die wir so haben, aber über die wirklich tatsächlich innersten Vorgänge, die uns zu schaffen machen, wird eigentlich in der Öffentlichkeit nicht mehr geklagt. Und das versuchen wir in der Ausstellung mal zu untersuchen.
Und das geht unter die Haut, zum Beispiel durch die Fotos der US-Amerikanerin Nancy Borowick. Sie hat ihre unheilbar krebskranken Eltern ein Jahr lang mit ihrer Kamera begleitet und daraus ein Fotobuch gemacht. Zum Beispiel zeigt sie ihren Bruder, wie er die sterbende Mutter noch einmal auf die Stirn küsst. Der Abschied eines Sohnes von seiner Mutter. Ein sehr berührendes Foto. Dirk Pörschmann hat mit ihm und den anderen Fotografien im wahrsten Sinne Großes vor.
Also in den nächsten 3 Wochen gibt es hier Großplakate mit genau diesen Fotos, schwarz-weiß. Nicht um auf unsere Ausstellung hinzuweisen, sondern als Störer im öffentlichen Raum, die uns immer wieder daran erinnern, dass unser Leben endlich ist.
Diese Plakate werden an den Kasseler Hauptstraßen aufgehängt, wo sie niemand übersehen kann.
Und da fallen dann eben diese sehr ruhigen, sehr besinnlichen, sehr berührenden Schwarz-Weiß-Fotografien dann wirklich aus dem Rahmen im wahrsten Sinne des Wortes. Und gerade dadurch fallen sie auf.
Aber noch hängen die Fotos in kleinerem Format nur in der Ausstellung übers Klagen. Das Thema Trauer und Sterben kann aber nicht nur sehr berührend, sondern auch sehr humorvoll sein, wie der Schweizer Künstler Dieter Roth beweist. Er hat in einem ganz normalen Anzeigenblättchen sehr schräge, sehr poetische Inserate übers Klagen geschaltet, erklärt Ella Ziegler, die Co-Kuratorin der Kasseler Ausstellung. In diesem Anzeigenblatt stehen sonst ganz gewöhnliche Werbeanzeigen.
Kinoanzeigen, Fernsehreparaturdienste, Dann Aquarienverkäufe und so weiter. Und dazwischen gibt es eben so kleine poetische Behauptungen, wie zum Beispiel, ein Wort ist fast so gut wie eine Träne oder das Tränenmeer oder eine Träne ist ein Stein und so weiter.
Über 120 solcher poetischen Sprüche hat Dieter Roth in diesem Blättchen unterbringen können, viele Wochen lang.
Dann wurde es dem Stadtanzeiger doch zu bunt und die haben dann keine weiteren Anzeigen geschaltet, weil sie der Überzeugung waren, dass es die Leser und Leserinnen zu sehr irritieren würde.
Ein paar dieser Inserate sind in der Ausstellung zu sehen. Eine sehr originelle Ausstellung, die vor allem eines zeigen will. Wichtig ist, die Trauer nicht irgendwo einzuschließen, sondern sie rauszulassen, zu klagen, wenn es sein muss. Dazu will sie Mut machen.
Das Letzte vom Umgang mit dem Tod, HR2 Kultur, der Tag. Darf dem Tod mit Humor begegnet werden oder muss ihm sogar mit Humor begegnet werden? Es ist ein Comedian, der sich seit 2011 für seine Auftritte eine Kutte überzieht und seine wichtigsten Requisiten in die Hände nimmt. Eine Sense und die große Sanduhr. Auch gerne mit dabei seine Assistentin Exotussi. Death Comedy nennt sich das. Wir hören mal rein in sein Programm Happy Endstation.
Hallo. Mein Name ist überraschenderweise tot. Vorname der. Einige haben bestimmt schon mal vorher was von mir gehört. Ich leite ein sehr erfolgreiches Reiseunternehmen. Wir haben nur eine Reise im Angebot, aber ich stelle erfreut fest, alle Anwesenden haben bereits gebucht. Die Abfahrtszeiten variieren noch ein bisschen. Aber keine Sorge, ich vergesse niemanden.
Der Tod auf der Bühne. Wenn man ihm zu einem Zeitpunkt begegnet, wo man ihn auch wieder wegschicken kann, dann ist das möglicherweise befreiend. Das probieren wir jetzt mal aus. Guten Abend, Tod.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
In der Kutte mit Strumpfmaske über dem Gesicht treten Sie auf. Was sind Sie für ein Kerl?
Och, ich bin eigentlich ein ganz netter Tod. Ein Tod wie du und ich. Und das will ich ja zeigen. Weil Angst hat man ja oft nur vor Sachen, die man nicht kennt.
Also mache ich jetzt mit den Leuten zusammen Konfrontationstherapie.
Wenn Sie sagen, dass Sie nur eine Reise im Angebot haben und erfreulicherweise hätten schon alle gebucht, dann lachen die Leute, klar. Aber das ist ja genau der Punkt, dass wir uns normalerweise über diese Buchung keine Gedanken machen. Was war Ihre Motivation, aus dem toten Winkel herauszutreten und den Leuten diese Buchung unter die Nase zu halten?
Naja, es ist so, ich glaube, es ist viel mir entgegen zu lachen, als mir entgegen zu weinen oder mir entgegen zu fürchten. Und wir sehen das in anderen Kulturkreisen, da wird der Tod ja auch sehr viel fröhlicher aufgenommen. In Mexiko mit seinem berühmten Dia de los Muertos oder, der sich noch erinnert an die Beerdigung von Nelson Mandela, da wurde gefeiert, gesungen, gelacht, weil die Leute sich freuen, dass derjenige da war und dass man Zeit verbringen könnte. Die westliche Kultur trauert aber meistens nur, dass derjenige weg ist. Und das versuche ich ein bisschen zu ändern.
Als Tod aufzutreten, das ist ein Tabubruch. Sie geben dem Tod sogar eine Stimme, die eine Wirkung hat. Wir haben das auch in diesem kurzen Ausschnitt schon gehört. Wenn Sie Hallo sagen, dann überrascht das. Wie haben Sie zu genau dieser Stimme gefunden?
Ja, das ist eine Stimme, die mag jetzt im Radio natürlich vielleicht erstmal ein bisschen seltsam klingen oder vielleicht sogar nervig, aber in direkter Konfrontation, also auf der Bühne oder auch beim Haustürbesuch, da entspannt es die Situation natürlich, weil man das nicht erwartet und da ist die Fallhöhe am höchsten und dann ist das Eis schon mal beim ersten Hallo gebrochen.
Mein Leben als Tod heißt das Buch, das Sie über Ihre Erfahrungen geschrieben haben. Wie schwer ist es, der zu sein, den alle fürchten, den eigentlich keiner in seiner Nähe haben will?
Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach. Deshalb bin ich ja auf die Bühne gegangen, weil bis jetzt hat sich keiner gefreut immer, wenn ich vor der Haustür stehe. Aber ich habe gemerkt, wenn ich aus meinem Alltag erzähle, dann nehmen das die Leute viel eher an und dann schwindet auch die Furcht. Also ein kleines Beispiel, wie ich erzähle, ich war gestern Abend zum Beispiel, stand ich vor der Haustür mit meiner Sense in der Hand und hat jemand den Kopf rausgestreckt und ganz laut zu mir gesagt, hau ab. Ich habe auch nur Reflexe, das endet dann vor allem alle unschön, aber für die Leute ist es natürlich lustig.
Finden Sie, dass man über Sie lachen soll oder hätten Sie gerne eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Ihren Anliegen?
Nein, das sollte jeder für sich selber entscheiden können. Aber wie ich gesagt habe, in der westlichen Welt ist die Trauer eigentlich vorherrschend. Und ich finde, es fehlt das Angebot, dass man ja auch entgegenlachen darf und kann. Und ich glaube, das Bedürfnis ist da sehr groß. Also das merke ich ja auch im Publikum. Oder ich spiele ja auch oft in Hospizen vor sterbenskranken Menschen. Und die feiern das von der ersten Sekunde an, wenn sie sagen, sie würden ihre letzten Tage gerne lustig oder fröhlich verbringen. Und dieses Angebot, das möchte ich einfach schaffen.
Im Hospiz sind Sie und auch mal im Altenheim, sind da immer alle begeistert?
Es muss natürlich freiwillig sein. Also man darf es denen jetzt nicht einfach vorsetzen, weil jeder geht anders damit um. Und jeder Mensch ist verschieden und jeder braucht was anderes. Auch wenn man dem vorher sagt, da kommt der Tod und man kann mit mir zusammen entgegenlachen, dann ist es ein Angebot, was von vielen wahrgenommen wird. Aber natürlich ist es nicht für alle, aber das ist dann ja freiwillig. Da darf jeder kommen und gehen noch, wie er will.
Die Lebenserwartung ist zwar gestiegen, aber bis jetzt sind alle Versuche des Menschen, dem Tode endgültig zu entrinnen, gescheitert. Ist der Tod unsterblich?
Wahrscheinlich nicht. Alles ist ein Kreislauf in der ganzen Natur. Dieser wird auch nicht irgendwann mal, wie auch immer, abgeholt werden. Aber das ist okay. Das ist völlig legitim. Und wie gesagt, zum Glück ist es bisher den Menschen nicht gelungen, das Lebensende zu verschieben. Weil ich glaube, dann würden viele, viele Probleme noch dazukommen. Man hat eigentlich, glaube ich, schon genug.
Es war nett, mal mit Ihnen zu plaudern, Tod. Dankeschön.
Ja, ebenso. Bald mal wieder. Man sieht sich. So oder so.
Heute ist der Tod in Salzburg, aber er kommt auch in unsere Nähe. Am 10. Dezember ist er im Mainzer Unterhaus mit dem Programm Tödliche Weihnacht.
Ach, noch in der letzten Stunde werde ich verbindlich sein. Klopft der Tod an meine Türe, rufe ich geschwind herein. Woran soll es gehen? Ans Sterben? Habe ich zwar noch nie gemacht, doch wir werden das Kind schon schaukeln. Na, das wäre ja gelacht. Interessant, so eine Sanduhr. Ja, die halte ich gern mal fest. Ach, und das ist Ihre Sense und die gibt mir dann den Rest? Wohin soll ich mich jetzt wenden? Links. Von Ihnen aus gesehen? Ach, von mir aus. Bis zur Grube und? Wie soll es weitergehen? Ja, die Uhr ist abgelaufen. Wollen Sie die jetzt zurück? Gibt's die irgendwo zu kaufen? Ein so ausgefallenes Stück findet man nicht alle Tage, womit ich nur sagen will. Ach, ich soll hier nichts mehr sagen. Geht in Ordnung, bin schon.
Der Tod möchte doch gerne das letzte Wort haben. Ach, von und mit Robert Gernhardt. Das letzte vom Umgang mit dem Tod, HR2 Kultur der Tag. In Jerusalem wurde kürzlich eine neue, gigantische Grabstätte errichtet. Ein Friedhof unter Tage, denn auf den bestehenden oberirdischen Friedhöfen in Israel wird der Platz knapp. Und Verbrennung ist für Juden ja keine Alternative. Der Leichnam muss in Erde vergraben werden. Nun gibt es den Berg der Ruhenden mit Platz für 23.000 Gräber. Die ersten 8.000 waren zur Eröffnung sozusagen bezugsfertig. 50 Meter unter der Stadt erstreckt sich nun das Tunnelsystem für die Grabstätten. Einwohner von Jerusalem haben Anspruch auf ein kostenloses Grab im jüdischen Untergrundfriedhof. Das ist ein bisher einmaliges Projekt. Aber auch an anderen Orten gibt es Platzprobleme und Überlegungen, wie man umweltfreundlich mit dem Tod umgehen kann. Unsere Korrespondentin Nicole Markwald mit einem Modellprojekt aus Washington.
Im Gespräch mit einem Freund geht Katrina Spade ein Licht auf.
A friend of mine called me to tell me about a process that farmers have been using for decades now to recycle farm animals back to the land. And it was actually quite like a light bulb going off.
Der Freund erzählt ihr von Farmern und dass diese ihre toten Tiere kompostieren. Spade, von Hause aus Designerin, beschäftigt sich da schon länger mit dem Thema Tod und wie das Ende des Lebensweges anders und umweltfreundlicher gestaltet werden kann. Könnte man vielleicht auch Körper von verstorbenen Menschen kompostieren? Sie sammelt Experten um sich, schafft es, dass an der Universität von Washington eine Teststudie durchgeführt wird. Eine Handvoll Freiwillige, allesamt todkrank, erklärt sich bereit, ihre Körper nach dem Tod für die Kompostierungsversuche zur Verfügung zu stellen.
For some it was a way to return to the natural cycles.
Für einige ging es darum, in den natürlichen Kreislauf zurückzukehren. Die bisschen Nährstoffe, die der Körper vielleicht noch hergibt, an die Erde zurückzugeben, die den Körper sein ganzes Leben lang ernährt und unterstützt hat. Der Prozess klingt vergleichsweise einfach. Der oder die Tote wird in einem Behälter auf einen Mix von Holzspänen, Luzernen und Stroh gebettet und damit auch zugedeckt. Unter Sauerstoffzufuhr entstehen beim Kompostieren Temperaturen von etwa 50 bis 70 Grad Celsius. Innerhalb von 4 Wochen werden so die menschlichen Überreste mit Hilfe von Mikroben abgebaut. Rund $5.000 soll der Prozess kosten, weniger als die klassischen Erd- oder Feuerbestattungen. Gouverneur Jay Inslee findet dieses Verfahren umweltfreundlicher und kostengünstiger.
These alternatives have fewer environmental impacts and lower costs. People now have a wider variety of choices at the end of life.
Ist die Kompostierung abgeschlossen, bleiben rund 2 Schubkarren voller Erde übrig. Diese kann von den Angehörigen mitgenommen und beispielsweise im heimischen Garten verteilt werden.
Kompostieren, das ist momentan nur in den USA möglich. Der Tod ist unausweichlich, das steht fest. Was danach passiert, ob es in irgendeiner Form weitergeht, das wissen wir nicht. Aber was mit unserer Leiche geschieht, das können wir, wenn wir wollen, selbst bestimmen. Oder unsere Angehörigen müssen es tun. Erdbestattung, Einäscherung. Und soll die Asche dann einfach nur in eine Urne oder soll daraus noch was werden? Zum Beispiel ein Diamant. Gut, das ist auch eine Geldfrage. So 5.000 Euro für einen Diamanten von 0,4 Karat muss man da rechnen oder für einen Einkaräter über 13.000 Euro. Die Bestattungskultur hat sich in jedem Fall verändert und tut das auch noch weiter. Christoph Kuckelkorn ist Bestatter und Karnevalist in Köln. Schönen guten Abend, Herr Kuckelkorn.
Ja, schönen guten Abend.
Ich betone das so, dass Sie Bestatter und Karnevalist sind, weil das für Sie ja zwei Seiten einer Medaille bedeuten. Wie passen Tod und Humor für Sie zusammen?
Ja, in meiner Person kommt das an für sich ganz perfekt zusammen. Denn wenn man unseren Beruf mal genau analysiert, dann sind wir so ein bisschen Begleiter und Seelsorger. Ja, natürlich. Wir haben auch einen starken medizinischen Aspekt im Beruf. Wenn wir uns um die Körper der Verstorbenen kümmern in der Ausbildung, ist das also ein ganz großer Bereich. Aber daneben sind wir an für sich auch sehr professionelle Eventgestalter. Mhm. Und nichts anderes tue ich im Karneval auch. Das ist zwar jetzt kein Familienfest wie eine Beerdigung, ist dann schon im größeren Rahmen unter Umständen, aber das wird ja nur hochskaliert. Die Grundelemente bleiben ja gleich und vor allen Dingen dieses penible Planen. Das liegt uns halt im Blut. Da sind wir halt sehr konditioniert als Bestatter.
Wir haben das in der Sendung gehört. Der Umgang mit dem Tod, der hat sich schon spürbar verändert. Wir sind ja in die Sendung eingestiegen mit dem Sargbaukurs. Wie ist das bei Ihnen zu spüren, wie sich das verändert hat? Was können Sie da berichten?
Ja, also ich stelle fest, dass es wieder einen Trend gibt, vor allen Dingen zur individualisierten Bestattung. Das heißt, es geht den Familien darum, dass man im Verlauf der Trauerfeier und allen Komponenten, die damit im Zusammenhang stehen, eben so ein bisschen spürt, um wen geht es hier. Das kann man in der Dekoration einer Trauerhalle ganz augenscheinlich machen. Ne? Wenn der passionierte Rennradfahrer eben verstorben ist, dass dann das Rennrad neben dem Sarg steht oder der Pianist, da steht dann halt ein Flügel, an dem keiner mehr spielt. Das kann man sehr schnell darstellen, aber es geht auch um die Musik, es geht um die Einladungskarten. Also alle Komponenten können sehr auf denjenigen abgestimmt werden, bis hin zum Essen danach. Und da ist ja die Frage, geht man ins Brauhaus, geht man schick essen, geht man zum Italiener oder geht man zum französischen Restaurant? Alles das kann genau so im Geschmack sein, wie der Verstorbene das vielleicht gewünscht hätte oder an Orten, die man mit dem Verstorbenen auch verbindet.
Also da hat sich Ihr Beruf quasi noch erweitert?
Ja, man kann sagen, das gab es an sich schon immer, aber eher sehr zaghaft. Früher waren die Menschen nicht mutig genug, so einen individuellen Weg zu planen. Die Kirche hat relativ restriktiv früher auch vorgegeben, wie eine Bestattung im Ablauf zu sein hat. Und das hat sich sehr gewandelt. Also auch Kirche ist da offener geworden. Traueransprache wird persönlicher. Es geht wirklich um das Individuum, um den Menschen. Und das stellt sich in allen Bereichen dar. Aber das ist ja auch der Zeitgeist.
Apropos Zeitgeist, wir haben gerade von der Kompostierung von Leichen gehört in den USA. Ist das ein Projekt, erstmal nur ein Versuch? Wir haben auch vorhin von Platzproblemen gehört, die es in einigen Ländern gibt, was Gräber angeht. Welche Rolle spielt die Ökologie inzwischen bei den Bestattungen?
Ja, also es wird immer mehr nachgefragt, aus welchen Materialien die Särge sind, wie vergänglich die Urnen sind. Menschen sind viel bewusster geworden im Umgang mit allem, was in die Natur, also dann auch in den Boden des Friedhofs eingebracht wird. Und auch die Bestattungsform am Ende des Tages ist auch wichtig. Da steht der traditionelle Friedhof im Wettbewerb mit den Waldbestattungen, also Bestattung von Urnen in den verschiedenen Wäldern. Wir haben sogar Baumbestattungen hier auch auf den Kölner Friedhöfen. Also der Markt hat sich hier bei uns auch darauf eingestellt und insofern bietet hier Köln als Stadt mit fast 60 Friedhöfen da ein ganz, ganz breites Angebot.
Es gibt ja eben auch, ich habe es vorhin erwähnt, so ganz exotische Dinge, dass man aus der Asche dann eben noch irgendetwas macht, zum Beispiel einen Diamanten. Wird das häufig angefragt?
Ja, bei uns auf jeden Fall sehr häufig, zumindest häufiger als eine Seebestattung. Seebestattungen waren früher ganz häufig gewählt, wenn Menschen keinen Platz wollten, den sie pflegen und hegen müssten oder wenn es eine besondere Beziehung zum Meer gab. Jetzt liegt Köln nicht wirklich an der Küste und insofern ist das dann hier eher selten und wir merken schon, dass die Diamantbestattung schon ein ganz, ganz tolles Instrument ist, gerade in Familien, die nicht mehr an einem Platz leben. Also wenn die Kinder verstreut über Kontinente leben und der Erinnerungsort an die Mutter vielleicht dann hier in Köln auf einem Friedhof am Ende ist, dann ist es natürlich schön, wenn man einen Teil der Asche entnimmt und das dann in einen Diamant verwandelt. Und diesen Diamant kann dann jeweils einer von den Kindern oder alle Kinder jeweils einen mit zu sich wieder nach Hause nehmen und tragen dann so ein Stück der Mutter bei sich. Ich finde das sehr tröstlich.
Bei Ihnen im Bestattungsinstitut gibt es auch mal eine Krimi-Lesung, heute Abend zum Beispiel gerade. Ja, warum machen Sie das?
Also es ist uns ganz wichtig, dass die Menschen die Scheu vor diesem Thema verlieren, auch die Schwellenangst, ein Bestattungshaus zu betreten. Und deswegen machen wir schon seit ganz vielen Jahren hier in unserem Institut Kulturveranstaltungen der unterschiedlichsten Art. Das ist heute mal eine Lesung, aber auch Konzerte oder auch Theater. Das Freie Theater nutzt hier unsere Trauerhalle auch sehr gerne, findet hier statt. Und damit haben die Menschen die Berührungsängste nicht. Und dann wird es mal gruselig zu Halloween. Und meistens aber in den Pausen auch immer die Frage der Besucher, Mensch, dürfen wir mal gucken, dürfen wir mal hinter den Kulissen schauen, wie sieht das denn bei Ihnen hier so aus, wo versorgen sind die Verstorbenen und so. Also ganz, ganz interessant. Und dann kommen unter Umständen auch ganz, ganz tiefe Gespräche zustande, die sonst gar nicht stattfinden würden.
Ja, das ist ja eigentlich toll. Tod und Humor, also auch Gespräche, bei denen es lustig zugeht. Ist da die Schwelle noch sehr hoch oder eben nicht mehr?
Ja, also wir leben ja hier im Rheinland. Und das Rheinland, das ist ja da auch sehr klar und trennt Tod und Leben ja gar nicht so. Das findet hier bei uns ja nebeneinander statt. Selbst im Karneval haben wir den Tod in vielen Liedern, besingen wir ihn. Wir sind melancholisch und stehen dann wieder auf den Stühlen. Das ist hier bei uns überhaupt gar kein, das schließt sich nicht aus. Und wenn wir hier spätestens am Ende des Karnevals den Nubbel verbrennen, der ja büßen muss für all die Sünden, die die Menschen begangen haben, dann ist das eine reguläre Beerdigungszeremonie, die hier vor der Kneipe stattfindet.
Die Bestattungskultur hat sich verändert und tut das noch weiter. Christoph Kuckelkorn, Bestatter und Karnevalist in Köln. Vielen Dank. Man kann den Tod totschweigen, ihn verdrängen, das verdrängt aber den Tod nicht. Er kommt unweigerlich auf uns alle zu. Schön, wenn wir ihm zu Lebzeiten mit Humor begegnen können, das könnte uns nämlich auch das Sterben leichter machen. Das Letzte, vom Umgang mit dem Tod, so haben wir die Sendung heute überschrieben, denn am Sonntag ist ja Totensonntag. Unsere Tagsendung finden Sie als Podcast auf hr2.de oder auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen ein lebendiges Wochenende.
Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für Lebende hat ausnahmslos verboten, weil der Tod eine Festheit gibt die ganze lange Nacht und von den Gästen kein einziger Eintrittskarten braucht. Wenn's Nacht wird über Simmering, kommt Leben in die Toten und drüben beim Krematorium.